Dieser Podcast wird präsentiert von Krieghoff, Okasando Jagdsafaris, exklusiv Shurian, Messer und Waffen, Jagdschule Kretschmar, Will und Apel.
Also was ich gerne mal bestimmt machen würde, ist einen richtigen Steinbock zu jagen, entweder einen asiatischen Steinbock zu jagen, also da, wo man so richtig jagen muss. Habe ich aber bisher noch nicht gemacht. War bisher auch, selbst bei Kim und Korn haben schon viele gesagt, naja, kannst du versuchen, aber boah. Und das Schwierige ist ja immer, du brauchst ja einen Jagdführer, der das auch akzeptiert. Und das merke ich immer mehr jetzt, gerade wo ich jetzt zur Bogenjagd übergewechselt bin. Es gibt ganz wenig Jagdführer, die wirklich das auch wollen, dass das Abenteuer, also der Weg zur Beute, dass der im Vordergrund steht und nicht das Erlegen. Und das wird immer schwieriger, weil die Leute drängen dich dann zum Schuss und verstehen nicht, warum du nicht schießt. Und ja, das ist dann auch meistens Stress.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge beim FSW-Podcast. Mein heutiger Gast, er war schon mal hier, Henrik Lott. Herzlich willkommen bei uns im Studio in Hannover.
Danke, Max. Vielen Dank für die Einladung.
Es ist ja relativ viel passiert, seitdem wir uns das letzte Mal getroffen haben. Wir haben ja jetzt auch ein gemeinsames Projekt miteinander. Ja. Vielleicht kannst du ja mal einmal ein bisschen was darüber erzählen, um was es da genau geht.
Genau, es geht darum, dass ich jetzt irgendwann mal erkannt habe, dass, wenn ich die Bogenjagd bekannter machen will in Deutschland, dann reicht es nicht mehr einfach nur ab und zu mal so einen Film auf YouTube hochzuladen oder so, sondern dann muss man eben mit der Zeit gehen und braucht dann solche Kanäle wie Instagram etc. Ich selber bin zwar erst 45, aber ich muss sagen, so, ich hatte nie die Affinität zu diesen modernen Medien. Es ist ein Wunder, dass ich bei WhatsApp zu finden bin. Und habe dann entschieden, naja gut, um das mal bekannter zu machen, muss das irgendwie professionell sein. Also es bringt nichts, wenn ich da mal ab und zu selber was mache. Ich brauche Profis und deswegen habe ich mich dann an euch gewandt, dass ihr sozusagen für mich diese Kanäle erstmal ins Leben ruft und dann auch begleitet und sozusagen pflegt.
Vielen, vielen Dank da auf jeden Fall für dein Vertrauen. Wir haben ja jetzt angefangen, für dich den Kanal auch bei Instagram und bei YouTube. Ich denke, wenn der Film hier rauskommt, werden die ersten Videos schon auf deinem Kanal Henrik Lott auch schon zu sehen sein. Deswegen, ich habe eben mit Henrik gesprochen, du kommst ja auch zu uns auf die Messe in Dortmund. Wenn ihr da Fragen habt, seid ihr natürlich immer herzlich willkommen, da auch hinzukommen und da live Fragen zu stellen, sodass wir euch das Ganze beantworten können. Ich bin ja auch selber Bogenjäger. Henrik ist ja jetzt da voll im Business mit drin. Deswegen freuen wir uns auch, das Projekt da mit dir machen zu können. Ich habe eben gefragt, haben wir beim letzten Mal schon beim Podcast über über die Gredos-Jagd gesprochen bei dir? Da haben wir da gerade ein bisschen durchgescrollt und haben geguckt, nee, haben wir gar nicht drüber geredet. Deswegen ist das, glaube ich, eine ganz coole Geschichte, das heute mal hier so ein bisschen zu erörtern und auch für die letzten Jagden, die du gemacht hast, weil die meisten werden wahrscheinlich gesehen haben, oder beziehungsweise ein paar werden gesehen haben, wo du da unterwegs warst, die dich bei WhatsApp in der Freundesliste drin haben. Da waren ja sehr, sehr wilde Bilder aus Uganda, die da zugeschickt wurden. Genau. Deswegen haben wir, glaube ich, genug Gesprächsstoff für heute.
Ja, bestimmt. Also, Gredos, um da mal kurz drauf zu kommen, wo du es gerade erwähnt hast, so ein Gredos-Steinbock darf man einfach nicht mit der Büchse jagen. Punkt. Die sind, das wurde mir so nicht ganz ehrlich gesagt, wo ich nachgefragt habe, in einem ersten Video das gesehen habe und habe gesagt, naja, den Outfit habe ich gefragt. Ich habe gesagt, naja, ist der denn wirklich scheu? Und dann meint er, ja, Henrik, keine Sorge, wenn du da kommst, da wo wir jagen, sind die scheu. Weil in dem Video, was da schon gab, auf YouTube oder so, dann konnte man schon sehen, dass der Bogenjäger die Wahl hatte zwischen mehreren und die stand da so rum und nach dem Schuss blieben sie weiterstehen und die gingen drauf zu und die hauten auch nicht ab, dachte ich, na komisch. Und dann waren wir da und dann hat sich rausgestellt, das war ähnlich. Also mit dem Bogen kann man es machen. Im Endeffekt würde ich sagen, nein. Braucht man nicht machen.
Ich habe mir derweil mal eben eine Zigarre angezündet. Ich hoffe, das Shirt, ich habe dir ja auch eine noch hingelegt.
Komme ich gleich zu.
Alles gut. Ich habe ja auch eben mit dir im Vorfeld schon mal darüber gesprochen. Viele fragen ja auch immer, das ist jetzt vielleicht ein ganz kleiner Sprung, zu den Jagden in Afrika. Ist das Ganze eingegattert oder nicht gegattert? Ich finde aber, so wie du das gerade auch erklärt hast, dass selbst wenn es ein Gatter ist, kommt ja auch dann immer auf die Größe an, dass eine Bogenjagd da selbst trotzdem schwer drauf ist, weil man natürlich auch nah genug an das Wild rangehen muss. vielleicht jetzt in dem Fall, du hast gesagt, Gredos ist auch relativ nicht oder ist nicht scheu, sagen wir es mal so. Aber in Afrika ist das Wild ja trotzdem dann, selbst wenn es ein Gatter ist, macht man sich da natürlich mit der Bogenjagd trotzdem extra schwer. Wie bist du dazu gekommen, überhaupt Gredos zu bejagen zu wollen? Wie ist das zustande gekommen? Ich zum Beispiel habe jetzt noch nie davon was gehört.
Naja, ich wollte eigentlich den Beside-Steinbock jagen.
Ja.
Und dann hatte ich dort angefragt bei so einem Outfitter in Spanien und der sagte, nee, die haben zurzeit die Reude. Ich meine die Reude. Der Bestand ist ziemlich unten und sollte man jetzt nicht bejagen, aber er könnte mir den Gredos-Steinbock empfehlen. Und da habe ich gesagt, okay, gut, habe ich ein bisschen über den gelesen, aber nirgendwo stand drin, dass die wie so Schafe sind. Okay. Dass die nur so ein bisschen wegrennen. Also man könnte sie fast schon greifen.
Okay.
Und da stand nirgendwo. Und in allen Jagdberichten, die ich dazu im Internet gefunden habe, gibt es dann immer wieder Leute, die sagen, harte Pirsch und nach auf so und so 130 Meter geschossen. Und ich bin erschrocken, wie furchtbar gelogen das ist, weil diese Gegend, wo man den Gredos-Steinbock jagen kann, die ist eben definiert. Das war ja früher königliches Wild. Das war nur für den spanischen König frei. Und in der Gegend sind die eben alle so. Es gibt nicht die Gegend, wo sie etwas scheuer sind und die Gegend, wo weniger scheuer sind. Das ist eine Gegend, wo es den gibt. Da ist der sozusagen drauf gebunden, sozusagen in dieser Gegend. Das ist nicht gezäunt, überhaupt nicht. Das ist alles frei.
Warum dann gebunden?
Ja, gebunden, das ist eine gute Frage. Der lebt eben in diesem Habitat da. Warum der jetzt nicht, 50, 80 Kilometer weiterzieht, kann ich jetzt auch nicht beantworten. Aber er ist eben dort, ne, an der Gredos-Steinbock in diesem Gebirge. Und das fand ich eben erschreckend. Und jetzt im Nachhinein, wo ich das selber erlebt habe. Aber ich wollte es eben erleben und hatte eben eine andere Vorstellung davon und habe das gebucht. Und kann nur jedem empfehlen, der Steinbock jagen will, nicht unbedingt den Gredos zu bejagen.
Okay, also welche Steinbockarten hast du sonst noch vor dir? Was ist da?
Also was ich gerne mal bestimmt machen würde, ist einen richtigen Steinbock zu jagen. Entweder einen asiatischen Steinbock zu jagen, also da, wo man so richtig jagen muss. Habe ich ja bisher noch nicht gemacht. War bisher auch, selbst bei Kim und Korn haben schon viele gesagt, naja, kannst du versuchen, aber boah. Und das Schwierige ist ja immer, du brauchst ja einen Jagdführer, der das auch akzeptiert. Und das merke ich immer mehr jetzt, gerade wo ich jetzt zu Bogenjagd übergewechselt bin. Es gibt ganz wenig Jagdführer, die wirklich das auch wollen, dass das Abenteuer, also der Weg zur Beute, dass der im Vordergrund steht und nicht das Erlegen. Und das wird immer schwieriger, weil die Leute drängen dich dann zum Schluss und verstehen nicht, warum du nicht schießt. Und das ist dann auch meistens Stress.
Ich habe das, ja auch selber mitbekommen, dass gerade was mit den Jagdführern, das was du gerade angesprochen hast, dass das auch immer zum Problem wird, weil du natürlich auch, ich sag mal, wenn du jetzt mit dem Bogen jagst, weniger Beute machst. Da ist halt weniger Masse, mehr Qualität, muss man auch einfach ehrlich sagen. Selbst wenn du auch in Afrika unterwegs bist, ist es ja so, dass du nicht mit dem Bogen da jedes Mal die Möglichkeit hast, was zu erlegen, weil du ja auch einfach viel näher dran gehen musst, weil es viel schwieriger ist, die Jagd, weil es mehr an der Natur dran ist. Und natürlich ist das für die meisten Anbieter dann auch eine Geldfrage, oder?
Ja, natürlich, klar. Also das heißt, man müsste eigentlich, wenn man jetzt, sage ich mal, einen speziellen Bogen-Outfitter hat, den man sich sucht, der auf Bogenjagd spezialisiert ist, der müsste natürlich irgendwie andere Preise nehmen, weil der kann jetzt nicht nach Trophäengebühren oder so etwas gehen, weil dann wird er höchstwahrscheinlich arm werden, sondern er müsste einfach an sich die Reise teuer machen und die Trophäengebühr ist gar nicht so entscheidend, was eben ein Plädoyer ist, weil diese Trophäengebühren, wenn die erst im Nachhinein bezahlt werden und wenn die dadurch das Geld verdienen, dann wird immer der Erfolg im Vordergrund stehen. Also immer, dass man was schießt und irgendwann kommt immer der Punkt, wo der Berufsjäger, der PH dann sagt, so, wir rennen aus der Zeit raus, naja, das Stück ist, ich sag dem einfach mal, das sei alt, das soll er jetzt schießen. Hauptsache, damit man nachher dann irgendwas da liegen hat. Und das ist im Grunde genommen der falsche Weg.
Da muss man ja auch sagen, dass das ja auch immer wieder von den Medien, die wir haben, ja auch so ein bisschen angeprangert wird, dass entweder das falsche Stück, weil es zu jung ist, geschossen wird oder das falsche Stück geschossen wird, weil es zu jung und zu stark ist und sich noch nicht an seiner Peak oder beziehungsweise am Ende seiner Lebenszeit befindet. Wie stehst du zu dem ganzen Thema?
Ja, bin ich absolut der Meinung, dass definitiv das Alter ist das Entscheidende. Also es sollte viel mehr nach dem Alter gehen. Es sollte viel mehr die Herausforderung sein zu sagen, ich möchte jetzt etwas schießen, nicht wie viel Inch oder wie groß das Tier ist oder wie schwer oder so. Das ist doch eigentlich alles nur so und so Vergleich, sag ich mal. Das ist doch total lächerlich. Sondern es sollte danach gehen, dass man wirklich sagt, ich habe wirklich jetzt einen Uropper geschossen. Das Stück wäre in ein, zwei Jahren sowieso eines qualvollen, natürlichen Todes gestorben.
Ja.
Und es sollte das Ziel sein, wirklich das Alte zu kriegen. Also ich mag Trophäen, die so alt sind, wo das Horn abgebrochen ist, schon total abgenutzt. Sowas finde ich total faszinierend. Und diese Herausforderung, dieses Alte zu schießen, das ist ja viel schwieriger. In einer Herde, bei einer Büffelherde, irgendwo so einen mittelalten, kapitalen 43-Inch-Bullen zu schießen, ist jetzt nicht wirklich eine Herausforderung.
Ist aber das tatsächlich, ich würde jetzt mal sagen, wenn du die meisten fragst, wahrscheinlich ist es dann, ich sage jetzt mal Thema Südafrika, ist was mich tatsächlich auch relativ stört, ist, wenn überall immer angegeben wird, die Preisunterschiede von der Trophäe, anstatt tatsächlich die Jagd in den Vordergrund zu stellen.
Ja.
Das finde ich immer zum Problem. Und man muss auch ehrlich sagen, wenn du jetzt dann so ein 46 oder 48, wurde mir jetzt gepostet, wenn du den schießt, dann weißt du halt auch immer, wo er herkommt. Und jeder, ja, der sich mit dem Ganzen auskennt, der wird jetzt nicht sagen, war eine hammerharte, kranke Yacht, die du da gemacht hast. Also das ist dann, glaube ich, was anderes. Du hast ja auch, glaube ich, nochmal vor, nach Sambia zu reisen warst ja auch jetzt in Uganda. Ich glaube, das ist so ein ganz kleines bisschen was anderes, wenn man da die Möglichkeit hat, sowas zu bejagen. Und ich glaube, da ist auch die Trophäenqualität dann tatsächlich am Ende des Tages nicht das Ausschlaggebende.
Da braucht man nicht hinfliegen und sagen, ich möchte 40 Inch plus schießen beim Büffel. Also wird dir der fünfjährige Berufsjäger wird dir sagen, das kannst du ja vergessen. Wenn du das garantiert haben willst, lieber Jäger, dann musst du ins Gatter fliegen nach Südafrika. Ja, das kann man nicht garantieren. Was wir dir garantieren können, ist eine tolle Yacht, das Erlebnis sozusagen. Und da gibt es immer weniger Outfitter etc., die das Erlebnis verkaufen wollen. Also zum Beispiel jetzt bin ich gerne auf der Suche nach einer Jagd in Bulgarien, würde ich gerne mit dem Bogen mal jagen, in Bulgarien. Aber ich suche etwas, wo ich nur mit dem Zelt unterwegs bin, mit dem Guide und wo es nur um uralten Hirsch geht. Und nicht um so und so viel Kilo schon wieder und so viel Euro dann pro Kilo, pro Gramm mehr oder so.
Da habe ich tatsächlich jemanden für dich.
Ja, das ist gut, da können wir noch gerne nochmal sprechen.
Genau.
Aber da sollte eben das ums Erlebnis gehen. Also wirklich Backpack-Yacht, Bogen auf den Rucksack schnallen, Iglo-Zelt rein, Lagerfeuer machen. Ich brauche da keine Luxusunterkunft mit Whirlpool oder so, sondern ich möchte da mehrere Tage mitten in den Bergen da jagen, dass der Braunbär auch noch abends vorbeikommt und Hallo sagt und Abenteuer erleben. Und dieses... Da ist meiner Ansicht nach irgendwo so eine Business-Lücke. Es gibt, dass jemand wirklich den Weg zur Trophäe, den Weg zur Beute verkauft, das gibt es fast gar nicht. Es gibt immer nur, ja, stärksten Büffel hier, stärksten Rotisch da, stärkste Gämse dort, etc. etc. Aber das Erlebnis, dass er sich drauf, ne, dass er das Erlebnis verkauft kriegt, das finde ich, das fehlt.
Ich muss ehrlich sagen, als ich angefangen habe mit dem Ganzen, war das bei mir, stand es auch, da bin ich jetzt einfach knallhart ehrlich, hat das auch die Trophäe im Vordergrund gestanden. Das muss doch, dann war auch immer die Frage, ja, ist der stark genug und ist das und das. Aber irgendwann, ich glaube, wenn man auch mehr gejagt hat, fängt das an, das komplett egal zu sein und dass das dann auch wirklich ist. Also ich kann die Leute zum Beispiel nicht so richtig mehr ab, die dann auch direkt, wenn das, ja, passt, war das ein Sechs? Oder war das ein ungerader Achter? Jetzt gerade beim Bock hatten wir auch da eine Situation. Oder weißt du, wenn du dann irgendwo ein Tier liegen hast und dann wird praktisch so im symbolischen Bild direkt das Maßband rausgezogen und wird geguckt. Da ist mir dann immer, denke ich so, du machst dir doch auch selbst gerade dann damit komplett die Situation kaputt, wie du da gerade bist, anstatt dich dem Tier anzunehmen und zu überlegen, wie war gerade die Situation und mit diesem Gefühl da dran zu gehen. Ich muss jetzt auch sagen, zum Beispiel wir haben ja hier im Studio einen Zabel stehen, den habe ich auch mit dem Bogen gejagt. Den haben wir sehr lange verfolgt, war eine sehr, sehr anstrengende Jagd, hat fast 10 Tage gedauert. Wir haben immer wieder wurden wir davon überlistet. Aber am Ende des Tages hatte ich dafür mit sehr viel Glück, muss man auch ehrlich sagen, gerade von der Trophäenstärke her. Aber ich habe mich da mehr darüber gefreut, dass wir es hinbekommen haben. Das war tatsächlich mein erstes Tier, was ich mit dem Bogen gejagt habe. Und ich finde, das ist doch das Ausschlaggebende dann davon hinterher, diese Erfahrung auch sammeln zu können, auch mit dem Berufsjäger, komplett die Knie, die Schiebe Schienbeine komplett blutig zu haben, weil du da irgendwo rumgerobbt bist und das einfach scheiße war, muss man auch ehrlich sagen. Das ist ja, das ist ja kein angenehmes Gefühl, aber ich glaube, das ist, was es am Ende des Tages ausmacht.
Genau, das ist das Salz in der Suppe, ne?
Ja, genau. Mhm. Wollen wir erst über Thema Grönland sprechen oder erst über Uganda? Was ist dir lieber?
Wir bleiben in der Reihenfolge Grönland, hätte ich jetzt gesagt.
Erzähl mal.
Ja, Grönland war, muss ich sagen, eine wirklich tolle Yacht. Sie war ganz anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Ich hatte mir vorgestellt, dass man viel mehr sich mit dem Boot bewegt oder wenig pirschen muss. Wir sind da fast jeden Tag wirklich 20 Kilometer marschiert. Ich habe den Kameramann, der begleitet hat, den habe ich noch gesagt, ja, brauchst dich jetzt nicht irgendwie sportlich darauf vorbereiten. Das wird ziemlich einfach. Aber es war wirklich eine tolle Yacht. Wir haben alle zusammen mit 4 Amerikanern zusammen in so einer, ich nenne das mal mongolischen Jurte, so sah das für mich aus, übernachtet. Konnte sich 7 Tage nicht duschen.
7 Tage nicht duschen?
7 Tage nicht duschen, nicht waschen. Es war, da gab es nicht. Wer gewollt hätte in dieses 2 Grad kalte Wasser springen können. Das war selbst so kalt für die Fische. Noch ein paar Wochen vorher waren da Fische drin, die sind ja schon in den tieferen See gezogen, weil es denen zu kalt war. Dann weiß man ungefähr, wie kalt das Wasser war. Also, boah, da hat man dann gesagt, naja, es ist schon, viele sind erfroren, aber noch keiner erstunken. Okay. So, das nur dazu. Aber die Yacht selber war toll. Es war auf Moschusochse und auf Karibu und mit dem Bogen. Mhm. Bei Frank Feldmann, der hat sich spezialisiert auf sozusagen Bogenjacht in Grönland. Der hat das sozusagen auch mehr oder weniger, wie er sagt, hochgemacht, groß gemacht da in Grönland. Und ja, das Moschusochse ist ein bisschen leichter, ja, zu kriegen. Manchmal rennen sie weg, manchmal nicht. Aber trotzdem, wenn man sagt, man will auf 25, 30 Meter ran an den alten, dann ist es auch nicht ganz leicht. Aber das Spannendste eigentlich war die Jagd auf die Karibus. Die sind wirklich, wirklich schwierig zu kriegen. Da ist ja auch keine großartige Deckung. Das heißt, da muss man wirklich nah ran. Und das hat, ja, das hat einen schon gefordert, da nah ranzukommen.
Wie nah bist du da gekommen?
Auch immer so 28 Meter, 28, 30 Meter.
Okay, ich habe ganz viele Fragen dazu, sorry. Das ist, wie lange, also die Yacht, du hast eben gesagt, 7 Tage hast du nicht geduscht. Wie lange ging die Yacht tatsächlich insgesamt? Also
insgesamt
waren
es 5 Tage.
Okay.
Und dann sollte der Helikopter uns am 6. Tag morgens abholen. Und dann mussten die aber irgendwelche Leute auf dem Inlandspackeis retten.
Ja.
Eine Rescue Mission hatten die und dann konnten sie uns nicht abholen. Und dann hatten wir schon alle gepackt und hatten schon ausgemalt, wie es ist denn heute Abend in Kaluzwak im Hotel. Die warme Dusche, oh wie schön. Und dann kam irgendwann die Nachricht, das wird heute nichts.
Okay.
Dann haben wir uns so, wie wir waren, einfach in den dicken Klamotten einfach wieder auf die Jurten gelegt und haben überlegt, so wann ist jetzt endlich morgen, damit wir jetzt wieder weiterkommen. Aber gut, das gehört dazu, ne? Das ist eben so. Ne?
Wie kriegst du die Trophäe daraus?
Ja, die, du meinst jetzt vom Jagdgebiet?
Genau, tatsächlich, ja.
Helikopter.
Okay, das heißt, ihr habt das, das Fleisch wird auch
nicht... Da kommt man mit dem Auto so nicht hin, das ist wirklich nur Helikopter, deswegen... Ein total remotes Area da, da kommen selbst im Winter nur ganz aus harte, gesottene Leute kommen mit Motorschlitten dahin. Es ist zwar nur, ich meine Luftlinie sogar nur 40, 50 Kilometer von Kangerlussuaq entfernt, Luftlinie, aber weil da überall Gebirgszüge, Seen, Täler sind, kann man da nicht einfach jetzt im Winter sagen, nehme Motorschlitten und fahre dahin. Das ist einfach so weit ne? Und ja, deswegen ist es eine schöne Gegend, sehr einsam.
Das heißt aber, ihr habt dann das Fleisch auch, das Fleisch kann man dann auch mitnehmen, oder genau. Wie wir das?
Wir haben auch direkt gegessen.
Ach, okay.
Ja. Also es gab eigentlich immer nur die Auswahl zwischen Moschusochse und Karibu.
Nach wie vielen Tagen hast du die Tiere erlegt?
Den ersten Moschusochsen schon am ersten Tag gleich.
Okay, das heißt, Fleisch war direkt gesichert?
Genau. Die anderen Jäger haben auch einen erlebt, also hatten wir nachher genug Fleisch, also auch direkt daran ausgeflogen worden, wurde alles zerlegt. Die mussten auch 2-mal fliegen nachher, um so ein Camp aufzulösen. Wir hatten auch die letzte Jagd in der Saison. Danach ist auch schlagartig dann runtergefallen die Temperaturen. Wir hatten immer so tagsüber so 4 bis 10 Grad und einmal auch minus.
Also sommerliche Temperaturen?
Ja, sommerlich. 10 Grad vielleicht übertrieben, vielleicht waren es eher 8.
Ne? Wie schmeckt denn sowas?
Ich muss sagen, mir hat Moschusochse interessanterweise besser geschmeckt als Karibu. Ich hätte es eigentlich ganz anders vermutet.
Den ich jetzt auch, ja.
Ja, Moschusochsen stellt man sich so muffig vor. Der war überhaupt nicht muffig. Ich habe es doch nicht verwechselt, meine ich. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der Moschusochs war, den ich präferiert habe, immer abends, wenn es den gab. Caribou hat für mich so ein bisschen streng geschmeckt, aber vielleicht war es auch ein altes. Also waren ja eh alles alte. Also die Inuits dort vor Ort, die jagen grundsätzlich die Kälber nur, weil die wirklich am besser schmecken.
Würdest du sagen, das ist eine Jagd, die du empfehlen würdest, das zu machen?
Würde ich machen.
Warum?
Weil, also mit dem Bogen. Moschusochse mit dem Gewehr ist auch wieder so ein Punkt. Die rennen zwar weg, aber dann bleiben sie auf 80, 90 Meter stehen und dann kannst du da auch schießen. Das ist also jetzt nicht wie mit dem Gewehr eine Riesenherausforderung. Das Caribou ist mit dem Gewehr und mit dem Bogen eine Herausforderung. Mit dem Bogen natürlich nochmal umso mehr. Und ich finde die Landschaft eigentlich schön. Also die Landschaft war traumhaft. Wir hatten dann auch zum Glück viel Glück mit dem Wetter und dann dieser Fluss, namenlose Fluss für mich, dann diese Sonne, wie sie da schien, das glitzerte, die Wolken kamen so hervor. Also das war eine ganz zum Teil mystische Atmosphäre. Also das war, wenn man ein schönes Habitat bejagen will, sollte man das mal gemacht haben. Vor allem das Inlandspackeis, da dann im Hintergrund das zu haben. Sind wir auch mal rübergelaufen und so, also war...
Wie bereitest du dich denn auf so eine Jagd vor? Weil jetzt gerade auch mit Temperaturen und mit dem Bogenschießen ist ja jetzt auch was. Ich würde jetzt mal sagen, wenn du da den ganzen Tag den Hintern abfrierst, ist ja auch eine relativ schwierige Situation, auch gerade, weil du ja wahrscheinlich Handschuhe anhast mit dem Ganzen. Wie hast du das im Vorhinein zu Hause geübt und auch gerade was die Klamotten angeht, wie hast du dich da vorbereitet?
Also wichtig ist dort, dass man ein Zwiebelprinzip hat, weil man bewegt sich ja viel, dann hält man mal kurz wieder an, dann wenn man dann irgendwo abglast, ein Tal abglast, dann muss man sich eben einmal schnell im Rucksack wieder dick anziehen. Poncho ist immer ganz wichtig, wenn es mal richtig schüttet. Ich habe also da wirklich Wert gelegt auf hochqualitative Kleidung. Das macht sich dann schon bezahlt. Dass man also diese so Merino-Wolle zum Beispiel, was einem auch, wenn man geschwitzt hat, noch warm hält, da sollte man Wert drauf legen. Dann, was Bogenjagen angeht, ich hatte den da schon auf 75 Pfund gestellt. 2 Wochen vorher und merkte dann, na, in Deutschland war es eben noch so September, da hatten wir noch in Deutschland Temperaturen, als ich dann bei mir im Garten geschossen habe, so um die 20, 18 Grad. Und als ich dann dabei 3 Grad den Bogen gespannt habe, dachte ich, ist der Bogen stärker geworden? Was ist passiert? Oder wieso schwächer geworden? Es war einfach die Kälte. Es war die Kälte. Und ich bin aber einer, der dann grundsätzlich das Release halte ich immer, also da habe ich irgendwie so eine innere Handschuhphobie. Also das Release, auch wenn es noch so kalt ist, ich habe die dann so einen Handwärmer so, aber das Release muss ich mit einer glatten Hand anfassen. Also da habe ich dann keinen Handschuh angehabt.
Vielleicht ist dafür auch eine geile Erfindung, ein beheiztes Release. Vielleicht kommt das auch nochmal irgendwann.
Beheiztes, das ist eine gute Idee. Beheiztes Release, genau. Nee, aber so habe ich mich, also die Kleidung ist ganz wichtig.
Kannst du da irgendeine Empfehlung aussprechen für irgendeinen Hersteller oder ist das, oder was hast du genommen?
Also die mit den Amerikanern zusammen haben wir diskutiert, Sitka oder Kuyu, genau. Was da besser ist, ich glaube, das ist egal. Da gibt es auch zig andere Marken noch, die man nehmen kann. Ich hatte Sitka, habe ich mir irgendwann mal angefangen, nach und nach das zu kaufen und war damit rundum zufrieden. Vor allen Dingen gut war auch diese Polygentechnologie oder so, die dann so ein bisschen Bakterien und so tötet, wenn man sich 7 Tage nicht duschen kann, ist das auch den Mitmenschen gegenüber und auch einem selber. Ganz angenehm. Ne?
Muss ich dir ganz ehrlich sagen, wäre absolut so mein Worst-Case-Szenario, dass also ich wäre in dem Bach, den du eben gesagt hast, ich wäre da reingegangen, ich hätte zwar tränende Augen gehabt, aber ich hätte mir nur die ganze Zeit gedacht, kann ich nicht anders machen. Also ich hätte mich da drin komplett eingeseift.
Oh. Ja, da war ich zu, das wollte ich nicht. Oh, ich schüttel mich schon, wenn ich dran denke.
Wollen wir zur Uganda-Jagd kommen, weil das sind ja die letzten Bilder, die ich von dir die ganze Zeit jetzt gesehen habe. Ich fand es einfach nur richtig geil, auch diese Anti-Poaching-Unit, die du da mehrmals fotografiert hast. Und ich glaube, Uganda ist ja jetzt auch nicht so ein Ziel, was sich jetzt jeder irgendwie so, wenn du an Afrika denkst, ich glaube, die wenigsten würden an Uganda denken, oder?
Genau. Also ich bin eigentlich auf Uganda gekommen, weil es hieß ja immer die Perle Afrikas. Landschaftlich auch wirklich da oben in Karamoja, da auch unheimlich reizvoll. Das ist Norduganda, also Grenze Kenia, Südsudan. Und bin ich dazu gekommen, dass ich mit Rainer Jösch wieder jagen wollte. Und der hat ja in Tansania seine Destination, aber auch in Uganda ist er mit beteiligt und jagt da oben. Und dann hat er mir gesagt, du, wenn du mit dem Bogen auf den Büffel willst, musst du da hin. Haben mir auch andere gesagt, die schon mal da waren. Da gibt es wirklich viele Büffel, viele alte Büffel vor allen Dingen. Und da sind die Chancen, nah ranzukommen mit dem Bogen, super. Wir laufen viel, wir müssen die Berge hoch. So, das war jetzt genau das andere wie Grönland. Grönland dachte ich, wir laufen nicht viel. Das war fast ein Autofahren. Da kann aber eher gar nichts für. Das ist wirklich, was ich immer mehr merke, ist, Outfitter, Berufsjäger haben ja so gewisse ihre Zeiten, wissen, dann ist die Regenzeit, dann ist die Trockenzeit, dann ist das Gras hoch oder dann ist das Gras niedrig. Auch in Kamerun habe ich das so erlebt. Dieser Klimawandel, den wir haben, der macht sich jetzt schon, wirkt sich jetzt schon darauf aus, dass manche Jagdarten überdacht werden müssen. Also eigentlich müssten viele Outfitter ihre Erfahrungen jetzt langsam mal ändern und sagen, okay, wenn das Gras niedrig sein soll für deine Jagdart, dann musst du nicht dann kommen wie früher, sondern musst du eher lieber dann kommen. Dann wird vielleicht der Horizont, also der Zeitraum kleiner, in der du dann so jagen kannst. Aber naja, das haben wir gemerkt, kurzum, das Gras war riesig hoch, es hatte noch nicht gebrannt, weil es noch viel zu feucht war, es hat viel zu viel geregnet.
Ja.
Obwohl eigentlich dann Ende November Trockenzeit sein sollte in Uganda da oben. Es hatte noch viel zu viel geregnet und es konnte noch nicht brennen, das Gras. Das ist ja ganz entscheidend, dass es da brennt auch, dass dann wieder junges, frisches hochkommt. Das lieben ja gerade die Büffel und die Antilopen. Und wir mussten dann eben immer von seinem Camp weit fahren, um dahin zu kommen, wo das Gras niedrig war. Und das waren auch nur so ein paar Inseln. Und das tat ihm selber total leid, da kann er aber auch überhaupt nichts für. Das ist einfach so. Im Nachhinein hätten wir vielleicht eher im Januar jagen sollen. Dann wäre es höchstwahrscheinlich sicher abgebrannt gewesen.
Wie lange fährt man dann da so? Was sind da so die Strecken?
Puh, also ich sag mal so, an manchen Tagen sind wir vielleicht 8 Stunden Auto gefahren und eine halbe Stunde zu Fuß gegangen.
Okay.
Aber das ist heißt so das, was Rainer ja auch gar nicht möchte und ich auch gar nicht möchte. Aber was soll ich machen? Ich kann ja nicht sagen, ich bleibe im Camp sitzen. In dem hohen Gras waren die Büffel nicht. Ich hätte sie auch mit dem Bogen gar nicht schießen können im hohen Gras. Das heißt also, da fährst du erstmal die ganze Zeit, bis du in irgendeine Gegend kommst. Das sind ja alles riesige Gebiete da. Und das sind ja auch keine asphaltierten Straßen, die du fährst. Sind auch keine Schotterwege. Das ist einfach nur, der Weg ist einfach so reingefahren in diese Landschaft. Und wenn es vorher viel geregnet hat, hast du natürlich auch viel Schlamm. Dann kannst du ja auch nicht mit 40 Stundenkilometern da fahren. Das sind sozusagen mit 20 Stundenkilometern gefahren. Und dann dauern eben 80 Kilometern eine Zeit lang, ne, bis du mal erstmal da ist. Und dann musst du ja auch noch da rumfahren, Fährten zu suchen, alten Fährten, Büffelfährten zu suchen und denen zu folgen, war utopisch.
Okay.
Weil es einfach zu hoch über trotzdem.
Aber waren die Büffel dann die tatsächlich die ganze Zeit ungefähr im gleichen Gebiet oder
war es jeden Tag? Da, wo es abgebrannt war und der Nationalpark,
okay,
der war abgebrannt.
Okay. Und da wart ihr dann?
Da sind wir mal durchgefahren, wir waren an der Grenze.
Ja.
Und den Nationalpark sind wir mal durchgefahren, haben Fotos gemacht und da war alles schwarz vor Büffeln. Da war das Gras aber auch nur so, ne? Und frisch, grün.
Okay.
Klar, würde ich auch als Büffel hingehen. Was soll ich denn dieses vergilbte 3 Meter Gras da futtern, was überhaupt nicht mehr schmeckt?
Ja. Würdest du denn sagen, Uganda ist was man, also du warst ja schon oft in Afrika unterwegs, aber würdest du sagen, Uganda ist so der Fleck für Bogenjäger?
Das ist schwierig zu sagen. Ich muss es, glaube ich, mal erleben, wenn es abgebrannt ist.
Okay.
Das kann ich
wirst du noch mal hinfahren?
Ja, ziemlich sicher will ich da noch mal hinfahren, weil es landschaftlich toll ist. Die Leute sind unheimlich nett. Also ich war in vielen Ländern Afrikas, aber in Uganda muss ich auch sagen, die Einheimischen dort, man wird nicht so typisch angesprochen, dass man irgendwie, ne, als Tourist sozusagen gleich Geld oder Spende hier oder so etc. Einfach herzensgute Menschen, kommen offen zu einem, reden mit dir über Gott und die Welt und ja, da fühlte man sich gleich sehr wohl. Also da muss ich sagen, das allein schon der Menschen wegen möchte ich da in das Land gerne nochmal hin.
Ich komme dann nochmal drauf zurück auf die Bilder, die ich bei dir gesehen habe. Da warst du auch die ganze Zeit am Grinsen. Ich fand es halt einfach so geil mit diesem Patronengurt, den man da gesehen hat. Vielleicht kannst du da mal einmal von erzählen. Auch das war ja Anti-Poaching, oder?
Ja, genau. Das eine ist der Ranger gewesen oder ja. 2 Ranger hatten wir dort und dann 4 von der UPDF, Uganda People Defense Force. Das ist die Armee. Und so wie mir erklärt wurde, war das irgendwann mal, als es dort vor Jahren noch häufiger Unruhen gab oder aus dem Südsudan Rebellengruppen einkam, hat man irgendwann von einer Regierungsseite her gesagt, naja, wir müssen den Jagdgästen oder den Trekkingtouristen, weiß ich nicht, allen Soldaten mitgeben für den Fall der Fälle. Und auch wenn das jetzt deutlich sicherer wieder ist als früher, hat man das beibehalten, ich schätze mal auch um Beschäftigung etc. Ne? Die kriegen ja auch dann ein bisschen mehr Geld, wenn sie da das machen, und kriegen dann auch Trinkgeld von den Jagdgästen. Und insofern hatte man die immer dabei. Und das waren nette Kerle, die am ersten Tag ein bisschen ungewohnt, dass da einer mit so einem schweren Maschinengewehr hinter einem Auto saß und dann einem folgte. Aber am zweiten Tag hat man mit denen über alles gequatscht und Späßchen gemacht, und dann durften wir seine Waffen auch mal halten. Und ja, und der Ranger, der war dann der Anti-Poaching-Einheit, für die Anti-Poaching-Sache zuständig. Aber die UPDF-Leute rennen da auch mit. Also wenn der ein Wilderer irgendwo, wir haben einmal kurz einen verfolgt, er hat sich aber wirklich in Luft aufgelöst. Es war unglaublich. Der ist hinter meinem Kameramann noch, ja?
Ja.
Und der hatte nicht schnell genug geschaltet, hat gedacht, was läuft denn der so komisch, wie ist das denn? Oh, vielleicht einer von uns. Und hat weitergefilmt, und nachher, hast du den gesehen? Ja, der ist da oben hoch. Und dann sind wir alle wie wild da hochgerannt. Aber Schreck, hat sich in Luft aufgelöst.
Was passiert da mit so einem, wenn die den kriegen?
Also wenn es nur ein kleiner Fleischwilderer ist, dann wird er sozusagen
maßgeregelt?
Eher auf ugandische Weise maßgeregelt, würde ich das behaupten. wenn es einer ist, der bewaffnet ist, dann sprechen die mit ihm nicht mehr. Um es mal so zu sagen.
Okay. Ne? Aber ja, so ist es. Es ist halt da. Es genau. Ist halt anders als das, genau. Was wir hier
haben. Da viele Schlingen werden da gefunden. Also, wir haben da Bilder gesehen, wo sie nachher, also wir waren selber vor Ort dann, wo wir dann so einen riesigen Haufen an Drahtseilen gefunden haben. Gin-Traps, die durch diese LKW-Federn gebaut werden. Also, da will man auch nicht reintreten mit seinem Fuß. Die beiden Büffel, die ich da geschossen habe, wenn du willst, beides Hegeabschüsse.
Okay.
Ja. Beide Segelabschüsse. Beide waren schwer dezimiert sozusagen, also schwer gezeichnet von wilderer Debatten. Der erste Büffel war ein Büffel da in der Gegend, wo es abgebrannt schon hatte, gar nicht weit weg von so einer Lodge. Da haben wir die Fährte aufgenommen, sind nach kurzer Zeit schon relativ rangekommen. Der lag unter so einem Busch, und dann Rainer sagte schon, als er durchs Glas guckte, irgendwie ist der komisch, wälzt sich komisch, sieht so aus, als er so dicke Beine hat, ganz komisch. Und dann hat er uns aber die Chance gegeben, dass wir an so einem Busch uns anpirschen konnten. Dann kam der, haben wir ihn abgewartet, dann kam er hinterm Busch vor. Eigentlich dachte ich, der muss uns sehen, wir sitzen auf voller Pläne. Aber der war, ich weiß nicht, was er hatte. Also er hat uns zumindest nicht gesehen. Und das gab uns natürlich eine super Gelegenheit, ihm auf, ich glaube, 30 Meter, 31 Meter ihm direkt mit dem Bogen, direkt, er stand super breit, hat nur einmal aufgeworfen, zu uns geguckt, und da durften wir uns nicht bewegen, waren wir einfach nur so gestanden. Der guckte und guckte und guckte und guckte. Da hat man schon nicht mehr geatmet. Der Kameramann hinter mir hat, glaube ich, auch nicht geatmet. Der hat auch erkannt, dass wenn er sich jetzt bewegt, dann wird er sich zu uns drehen und dann ist es so Ende. Aber irgendwann fing er wieder an zu äsen. Das gab mir die Chance, Bogen zu spannen und den Pfeil fliegen zu lassen. Unglaublich. Rainer sagte auch, Alter, nie erlebt. Auch der Ranger, der sagte, mit so einem Flitzebogen auf so einem Büffel, was ist das für ein Blödsinn, da kannst du nichts mitmachen. 30 Sekunden hat es gedauert, dann war er tot. Der hat den Pfeil gekriegt, der Pfeil lag 10 Meter hinter ihm nach, ist durchgegangen, war an der Seite, hat sich einmal gedreht, man sah richtig, wie aus dem, hier der ganze Schweiß rauskam, also doppelter Lungenschuss, also beide Lungenflügel, also der ist kollabiert und umgedreht, tot. Wahnsinn.
Und dann,
sind wir hingegangen, und dann hat er hier Löcher.
Ach scheiße, okay. Also ja. hat er schon mal was gesehen vorher.
Wir vermuten, also das behauptet der Ranger, wenn wir das so nach, dass die mit der AK-47 im Liegen irgendwie geschossen haben und der so ein bisschen erhöht gestanden hat oder so, und dann haben sie ihn wohl hier unten sozusagen am Stich so gestriffen oder so da so reingeschossen, aber eben nichts Tödliches verletzt. Ne? Beim zweiten Büffel war das auch nicht großartig anders. Der sah noch schlimmer zugerichtet aus. Das war...
Erzähl.
Ja, der zweite Büffel war, das war wirklich, das kann man sozusagen sagen, da haben wir ein paar Touristen höchstwahrscheinlich in Zukunft gerettet oder einer Mische, weil das wussten wir in dem Moment nicht. Uns wurde gesagt, wir waren in ein anderes Jagdgebiet gefahren, nach Zentraluganda, wollten dort den Uganda-Kopp jagen, Und ich wollte eben zwei Büffel mit dem Bogen jagen, haben da oben aber nur den einen bekommen, aufgrund eben dieses hohen Grases. Dann haben wir nach einer Woche gesagt, wir fahren mal nach Zentraluganda da können auch Büffel rumlaufen. Wir kamen an und dann hieß es sofort, wir haben zwei Büffel gesehen. Zwei alte Büffel hinfahren. Wir wussten erstmal nur, es sind alte Büffel. Dann wurde uns hier gezeigt, wo die sind. War also jetzt nichts mit auf der Fährte oder so, sondern hinfahren. Da hinten, dritte Palme von links, da drunter liegen sie. Hingegangen, es war nachmittags so um 3, Nacht vorher wenig geschlafen, hingegangen und dann angepirscht, Kameramann positioniert. Dann haben wir den Büffel da auch liegen sehen. Und dann konnte Rainer auch gleich ansprechen, dass es wirklich ein alter Büffel ist. Und haben gesagt, okay, gut. War jetzt nicht so die Jagd, wie ich sie wollte. Ich wollte ihn eigentlich kilometerweise auf einer Fährte folgen. Aber dachte ich mir, na gut, ist ein alter Büffel, was sollen wir machen? Ja, ich hatte zwei gebucht, also schieße jetzt auch zwei. Wenn wir gewusst hätten, dass der Büffel da liegt, einen Huf ab hat, alte Schlingen hier noch um Träger hat, hier noch Schlingen um einen anderen Vorderfuß hatte und zwei Löcher an der Seite. Wenn wir das gewusst hätten, hätten wir uns dann nicht 25 Meter entfernt von ihm 2,5 Stunden ins hohe Gras gelegt. Der muss da schon Adrenalin bis hier gehabt haben.
Okay, also der war nicht so.
Deswegen ist er auch nicht aufgestanden. 2,5 Stunden. Seine beiden Kumpels um ihn herum, die haben sich wenigstens mal aufgerichtet, haben mal ihre Position gewechselt. Der lag da. Der lag da und die Sonne brannte. Rainer ist sogar irgendwann noch vorgekrochen und hat für mich netterweise noch zwei Ästchen abgeschnitten, weil ich habe gesagt, Rainer, die sind im Weg. Und ich möchte nicht durch irgendwie kleine Äste schießen, auch wenn ich hier einen 860 Grain Pfeil habe. Ich schieße nicht durch diese Äste durch. Das ist mir zu riskant, ne? Und dann haben wir gewartet und gewartet und gewartet. Es wurde langsam, ging so langsam Richtung Dämmerungszeit. Ja, und dann tat er uns hingefallen. Und stand auf. Er hätte sich höchstwahrscheinlich wieder hingesetzt. Aber er stand auf und guckte, stand breit. Ich spannte, habe den Bogen gespannt und dann hat er irgendetwas gesehen. Entweder dieses Spannen des Bogens oder hinter uns irgendwas. Irgendwas hat er gesehen. Dann äugte er zu mir. Und dann hat er eben genau das gemacht, was er hat jetzt nicht seinen ganzen Körper mit den Läufen gedreht, sondern er hat einfach nur so leicht gedreht. Und ich weiß noch, wie ich da stand und dann im vollen Draw stand, sagt Rainer, soll ich schießen? Ist er ganz leicht zu uns gewandt. Er ist nicht quartering away, sondern ganz, ganz leicht quartering to. Ja, nach 2,5 Stunden denkt man sich, beim ersten Büffel ist der Feuer durchgeflogen, wie Butter. Okay, gehst einen Tuck nach hinten, schießt. Geschossen, spritzt eine Riesenfontäne Schweiß raus. Den Pfeil konnte ich aber noch sehen. Guckte noch so viel raus. Mhm. Sagte, okay, also durchgegangen ist der Pfeil nicht. Er drehte, weg. Zum Glück ist einer der Tracker hinterhergerannt und ist auf dann so eine Palme gerannt schnell und konnte sofort sehen, wo er runtergegangen ist. Okay, wir hinterher. Haben ihn dann auch, da hat der Tracker uns sofort auch gezeigt, da hinter dem Busch, da liegt er. Rangegangen, und natürlich wieder einen zweiten Fall reingemacht. Dann hat er mir den Gefallen getan, dass er nochmal einmal aufgestanden ist. Und dann habe ich natürlich dann auch Äste davor. Aber dann habe ich gesagt, das ist jetzt ein Backup-Schuss. Jetzt schieße ich einfach, jetzt fange ich nicht mehr an zu sagen, oh, das steht aber nicht passend. Hat nochmal einen bekommen. Daraufhin ist er mit einem riesen der ist Bello zusammengebrochen. Ruhe. Der Pfeil ist auch nicht durchgegangen.
Okay.
Und dann sind wir rangegangen. Und haben eben gesehen, was für Verletzungen er überall hatte. Und Rainer sagte nur, die gefährlichste Situation an der ganzen Sache war gar nicht das Rangehen nachher etc. Das gefährlichste war, dass wir 2,5 Stunden vor diesem Büffel gelegen haben, seine Büchse ein paar Meter hinter mir lag, als er diese Äschen abgeschnitten hat. Und wir einfach nur dachten, der ist einfach nur ein alter Büffel und müde. Aber der muss schon richtig. Und dann haben wir uns am nächsten Tag, als dann hell war, wieder die Schweißwerte mal angeguckt. War auch klar, der erste Schuss hat direkt die Halsschlagader getroffen. Deswegen auch diese riesen Schweißen und hat den oberen Lungenbereich penetriert.
Ja.
Und der zweite Schuss hat einfach nochmal unten die Lunge getroffen. Aber eigentlich war er beim ersten Schuss schon, wo der Schweiß, der wäre da, Ne? Aber das war ja gut, dass wir nochmal einen zweiten anbringen konnten. Aber der hat wohl dann doch wohl einige da auch mal durch den Garten gejagt.
Glaube ich. Aber was würdest du sagen, das brennt mir die ganze Zeit auf der Zunge, was würdest du sagen, ist was man da tatsächlich machen kann, um diese Tiere davor zu schützen? Gibt es da was wir als, ich sag jetzt mal, als Touristen oder als Jäger aus dem Ausland da machen können, damit diesen Tieren weniger Schmerz oder weniger Leid zugefügt wird, gerade durch dieses ganze nicht Anti-Poaching, sondern durch das Poaching selber?
Ja, das Entscheidende ist, dass die Tiere müssen einen Wert haben. So schlimm das vielleicht für viele in Deutschland ist, ein Tier da unten braucht einen monetären Wert. Die Leute interessieren sich nicht einfach für die moralische Sache. Die Leute dort machen Naturschutz oder Tiererhaltung aus einem einzigen Grund: Geld. Und das können wir denen hier von unserem bequemen Sessel auch nicht vorwerfen. Die Leute wollen erstmal auch so leben können wie wir. Wir leben denen das ja vor, wie wir leben können. Ne? Die wollen auch ein Handy haben, ein Smartphone haben. Die wollen es auch warm haben. Die wollen auch was zu essen haben. Die wollen auch mal was anderes essen als Hirsebrei. Die wollen einfach auch mal unseren Luxus haben. Und da brauchen wir nicht mit der Moralkeule kommen und sagen, ihr müsst die armen Tiere schützen, die sind so selten. Sagen die, dann schützt ihr doch eure Waschbären. Machen wir auch nicht. Ja, also man muss den Tieren dort einen monetären Wert geben. Und wenn die einen monetären Wert haben, dann werden die Leute auch die schützen. Und das sieht man dort, wo gejagt wird, ne? Von den auch in Uganda, teuren Jagdgebühren, geht eben auch ein ganzer Teil dahin. Und damit werden Anti-Poaching-Einheiten finanziert. Und dann sagen die Leute sich natürlich, was soll ich das denn jetzt wildern, das Stück? Das Fleisch kriege ich von den Jägern sowieso.
Plus Geld.
Ohne Gefahr. Plus auch noch Geld für die Communities. Und ganz entscheidend ist, dass eigentlich Hegegemeinschaften vor Ort aus lokalen Leuten sind, dass nicht einfach nur der ausländische Outfitter sozusagen das Geld anheimst, sondern dass es immer mehr wie in Namibia diese Conservancies gibt, dass also es Hegegemeinschaften gibt, wo die lokale Bevölkerung in erster Linie die Jagden macht. Ne?
Das heißt, fahrt nach Uganda zum Jagen.
Genau, um das zu fördern, nun muss man das sagen, ja.
Henrik, wir haben vorher schon mal gesprochen, da hattest du diesen Spruch gebracht, dir fehlt ein bisschen was bei der angehenden Jagdjugend heute. Ich fand das eigentlich ganz interessant, was du da gesagt hast. Da würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen. Vielleicht könntest du das nochmal elaborieren, was du damit meintest.
Gerne. Also Willy Brandt hat ja mal gesagt, mehr Demokratie wagen. Ich würde es formulieren, weniger Technik wagen. Ich merke einfach, dass durch diese immer schnellere Technisierung der Jagd, die das Wild sich ja gar nicht dementsprechend auch weiterentwickelt. Es wird allerhöchstens immer scheuer und rennt nur noch in der Nacht rum. Aber ich glaube auch, dass, wenn man sich jetzt die Jagdzeitschriften anguckt, die Werbung, es wird nur noch Werbung gemacht für Nachtsichttechnik etc. etc. Immer mehr Technik, die Ferngläser können berechnen, irgendwelche Winkel für ganz extrem weite Schüsse. Man kann eben mit dem Wärmebildglas einfach mal kurz abscannen. Oh, da ist kein Wild, also kann ich wieder ein bisschen auf Instagram surfen. Ich glaube einfach, dass der Reiz der Jagd damit verloren geht und dass die Fähigkeiten, wirklich zu jagen, sich ins Wild hineinzuversetzen, so ein bisschen, das ist ja eigentlich das Spannende, dass man versucht, egal ob man pirscht oder ob man Ansitzjagd betreibt, dass man sich so ein bisschen versucht, ins Wild hineinzuversetzen. Wie ist jetzt die Witterung? Wo kommt der Wind? Wie wird sich das Tier jetzt verhalten? Wird es vielleicht eher da austreten? Was für eine Äsung habe ich denn hier? Was würde ich als Reh jetzt machen? Hört sich jetzt ein bisschen schon esoterisch an oder so, aber unsere Altvorderen, glaube ich, die mussten das noch machen. Das sehe ich immer wieder in Afrika, wenn ich in Gegenden jage oder auch in Grönland mit Knut, dem Inuit, zusammen gejagt habe. Der wusste, wo jetzt was ist. Der konnte sich in diese Rentiere, vor allen Dingen da in die Karibus, reinversetzen. Und wer kann heutzutage noch Fährten lesen, der jungen Jäger? Wer kann denn noch sagen, von was ist das die Fährte? Also, ich zum Beispiel, wenn ich da auf dem Hose sitze, dann achte ich enorm auf mein Gehör. Ich höre meistens das Wild, bevor ich es sehe.
Ja.
Und das macht aber auch den Reiz aus, dass man sich da viel mehr drauf einlassen muss. Und das wird mir immer weniger, es wird immer mehr Technisierung der Jagd. Ich meine, wo ich zum Beispiel für Technik bin, ist bei der Waschbärbejagung. Man sollte in NRW Ich glaube, so ist es immer noch. In NRW ist es ja noch nicht für Raubwild zugelassen. Aber wenn ich die Waschbären bejagen muss, ja, gerade in einem urbanen Gebiet, im Feldrevier, dann sollte man dort natürlich Technik nutzen. Wir haben ja keinen Schnee mehr. Also ich bin jetzt nicht einer, der die Technik an sich verurteilt, weil schuld ist immer nur der Mensch dahinter, wie er sie nutzt. Aber wie gesagt, so einer Waschbärbejagung oder so, da bin ich voll der Meinung, da sollte man richtig Technik nutzen, weil sonst kriege ich die gar nicht mehr eingedämmt. Ne? Sonst kann ich auch keine sauberen Schüsse machen. Aber sonst so sollte man wirklich überlegen,
ja, sich mit dem Handwerk mehr auseinandersetzen.
Genau, weil ich habe schon den Eindruck in manchen Gegenden, dass die Sauen vielleicht auch ein bisschen, der Sauenbestand ein bisschen abgenommen hat, weil eben die Leute sagen, ich gehe jetzt bei Wind und Wetter raus, Neumond, alles super. Und die gehen häufiger raus. Das ist ja das Problem. Wenn ich häufiger nach raus bin, mache ich natürlich eine Unruhe. Ja, man sollte also eher sich selbst disziplinieren. Das schaffen natürlich viele nicht, höchstwahrscheinlich. Das Allheilmittel habe ich nicht. Wir werden die Technik nicht mehr wegkriegen. Aber ich kann eben nur hoffen, dass viele Leute darüber nachdenken und sagen, naja, ist das denn überhaupt eine Jagd, wenn ich das leuchtende Schwein an einem leuchtenden Kierautomaten umbringe? Ja. Da kann ich auch das Fleisch im Markt aufkaufen.
Ich glaube, das muss jeder am Ende des Tages dann für sich auch selbst entscheiden. Aber ich finde es ganz gut, was du da sagst. Weniger ist manchmal mehr. Und glaube ich, dass man auch am Ende des Tages auch mehr Freude dann mit dem Ganzen hat. Ne?
Ja.
Ja. Henrik, vielen, vielen Dank, dass du nach Hannover gekommen bist. Ich denke, du hast ja meine Einladung schon bekommen zur Jagd und Hund. Ich habe es ja eben schon mal gesagt. Würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns da nochmal eine Folge aufnehmen oder auch vielleicht eine Folge mit einem, ich habe das ja eben schon mal angesprochen, vielleicht auch mit jemandem, der auch Bogenjagd macht, dass man so ein bisschen Diskussion da anregen kann. Wenn ihr natürlich sagt, ihr habt da besondere Fragen an Henrik, dann schreibt es bitte bei uns in die Kommentare, beziehungsweise wir machen für die Messe auch immer so eine Fragerunde, sodass man tatsächlich dann die Fragen direkt auch stellen kann. Tut das. Henrik hat jetzt auch, wenn ihr den Podcast hört, seinen eigenen Instagram-Account. Da könnt ihr ihm auch die Frage stellen. Alles klar. Vielen, vielen Dank und wir sehen uns in ein paar Wochen wieder.
Gerne, Max. Danke.